Ja, guten Morgen. Auch von mir. Ich soll euch ganz herzlich von Sandra und O'Neill grüßen. Die sind ja gerade in England. Und die schicken ab und zu Bilder und die genießen ihre Zeit und ihre Auszeit wirklich gut. Aber sie denken heute Morgen auch an uns und beten für uns und sagen wirklich von ganzem Herzen Hallo an euch. Und die freuen sich auch wieder, euch zu sehen nächste Woche. Genau. Ich habe einen Vers aus Matthäus, also ich fange gleich direkt an, aus Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Ja, genau. Da steht, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus spricht hier zu den Menschen damals und er sagt, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Und er spricht hier von der Ewigkeit. Jesus spricht hier von der Ewigkeit, weil unser jetziges Leben wird irgendwann vorbei sein. Und die Sterberate momentan immer noch liegt bei 100% für jeden. Also es wird jeder mal dieses Leben hier auf Erde zu Ende leben. Und alle Christen gehen eben in den Himmel. Und manche wurde beobachtet oder wurde gesehen, manche gehen ganz friedlich und mit Vorfreude und also man merkt halt einfach, dass da so ein Friede ist. Und manche andere Christen selbst, die gehen trotzdem noch mit Angst und mit Ungewissheit und mit so einem Gefühl von, was kommt jetzt als nächstes, ein bisschen fast ängstlich. Und ich habe mich gefragt, woran der Unterschied liegt. Woran liegt es, dass manche vielleicht friedlich gehen, manche doch noch mit Angst? Und ich glaube, dass es daran liegt, dass wir uns die Ewigkeit und den Himmel nicht richtig vorstellen oder gar nicht vorstellen oder Angst haben, uns den vorzustellen oder uns den Himmel falsch vorstellen. Und ich glaube, daran liegt es, weil Gott hat uns so viel versprochen über den Himmel und schreibt so viel über die Ewigkeit. Und ich möchte heute Morgen über den Himmel und die Ewigkeit sprechen. Und ich weiß und ich glaube ganz sicher, dass Gott heute Morgen Herzen verändern will, ermutigen will. Er will uns ermutigen, er will uns was ganz Neues zeigen heute Morgen, weil er uns für die Ewigkeit erschaffen hat und nicht für das Hier und Jetzt. Ich bete ganz kurz noch. Gott, ich danke dir für den Morgen, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir leben, Gott, dass wir aufstehen durften und hierher kommen durften, Gott. Wir danken dir dafür. Und Gott, wir danken dir für deine Liebe und für deine Absicht für uns, Gott, dass du uns dafür gemacht hast, mit dir zu leben, Gott. Und dafür danken wir dir, Herr. Ich bete, dass du unser Herz heute Morgen öffnest, dass wir dich sehen heute Morgen, dass wir dich erfahren dürfen und erleben dürfen, Herr. Amen. Ja, die Ewigkeit. Ich glaube immer, dass wenn wir so ein richtiges Bild oder ein neues Bild von der Ewigkeit bekommen, sich unser Herz verändert und unser Leben 100% verändern kann und komplett verändern kann. Weil er kann dann die Beziehung zu unserem Partner und zu unseren Kindern und zu unserer Arbeit und zu unseren freien Tagen oder die Erwartungen, die wir an diese Dinge haben oder an den Urlaub, die können uns nie komplett das geben nach dem, was wir uns sehnen. Wir denken immer, oh, nächste Woche, Wochenende frei, nächste Woche Feiertag. Wir freuen uns auf solche Dinge. Wir freuen uns auf solche Dinge, weil das solche Dinge sind, die uns kurzzeitig Freude geben können, weil wir sehen, was Gutes kommt und darauf freuen wir uns und dann hoffen wir darauf und freuen uns drauf und leben drauf. Geht jedem so mit freien Tagen wahrscheinlich, oder? Oder mit Urlaub. Freut man sich riesig drauf. Was wir wertschätzen, ist das, was unser Herz verfolgen wird, unsere Richtung geben wird, unsere Tagträume beeinflussen wird, unsere Arbeit beeinflussen wird, unsere Beziehungen, unser Denken formen wird, so wie Jesus sagt. Da, wo unser Schatz ist, wird auch unser Herz sein. Unser Herz wird davon beeinflusst. Und als ich mich vorbereitet habe, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Paul Washer, ist ein bekannter Prediger, amerikanischer halt, deswegen Englisch. Aber er hat auch über die Ewigkeit mal gepredigt und er hat gesagt, es gibt diese olympischen Sieger gibt es ja. Die sind mit 4 Jahren fangen die an zu trainieren und die trainieren wie verrückt, bis sie 22 sind. Der Leben ist erfüllt von Trainieren, die müssen sich da komplett drauf fokussieren, alles dafür tun, damit sie, wenn sie 22 sind, 9 Sekunden Lauf rennen. Und dann eine Medaille über ihr Bett hängen können und das war's. Das war's. Aber wir sind nicht für sowas gemacht. Wir sind für viel, viel mehr gemacht, als hier auf Erde irgendwie kurzzeitig ein Glücksgefühl oder ein Glücksmoment oder ein Erfolgsmoment. Und wir Menschen wollen Erfolg und Gott will, dass wir erfolgreich sind. Gibt es auch Bibelverse, wo Hiob zu Gott sagt, danke, dass du uns erfolgreich machst. Gott will, dass wir erfolgreich sind, aber er will, dass wir erfolgreich im richtigen Bereich sind. Wir haben so diesen Sinn nach erfolgreich sein, aber was in unserem Leben verfolgen wir und was lohnt sich wirklich zu verfolgen? 9 Sekunden Lauf für eine Medaille und dann stirbt man und dann hängt die Medaille noch hier. Wir sind mehr als nur für das gemacht. In Prediger 3, Vers 11 steht, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz, in den Menschen ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende erfassen mag. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Jeder Mensch sehnt sich nach diesem Ewigen, bewusst oder unbewusst. Jeder Mensch sehnt sich danach, irgendwie eine Freude zu haben, die anhält. Deswegen wollen wir ja Dinge machen, die uns gefallen. Wir suchen so dieses, was gibt uns diese Freude? Das ist die Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat. Diese Suche danach, wo wir das Erfülltsein dafür auch bekommen. Und wir leben oftmals so arg für die Rente, die kommt, vor allem in Deutschland, glaube ich. Wir arbeiten, wir sammeln Geld, wir sparen, wir geben es nicht her. Warum? Damit wir, wenn wir alt sind, abgesichert sind. Weil wir dann vielleicht ans Meer fahren können und diese Urlaubsreise machen können an das schönste Strand, den es gibt. Dafür leben wir. Wir leben für die Rente, den nächsten Urlaub, das nächste Wochenende, der nächste freie Tag. Aber es gibt uns nur kurzfristig Freude. Und wenn wir dann in der Rente angekommen sind und am nächsten Tag sterben, dann haben wir unser Leben verlebt für die Rente, die wir nicht gekriegt haben hier auf Erde. Gott hat uns für mehr gemacht. Er schreibt in Matthäus 25, Vers 34, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er Zeiterschaffung der Welt, als Erbe für euch bereithält. Zeiterschaffung der Welt. Der Himmel ist nicht nur ein Trost für uns, dass wenn wir sterben, oh, wir leben weiter, so, also ist ja gut, das ist wichtig, aber das ist nicht alles über den Himmel, warum Gott uns in der Bibel über den Himmel erzählt. Das ist nicht der Grund, warum er uns in der Bibel so viel über seine Ewigkeit erzählt, dass wir einfach nur einen Trost haben, dass wir, wenn wir sterben, steckt so viel mehr dahinter als die Rettung vom Ende. Der Himmel sollte eigentlich unser Leben verändern. Oder soll unser Leben verändern. Und es gibt ganz viele theologische Bücher, da lesen wir mehr über die Hölle, als über den Himmel. Und es kommt mir komisch vor, weil die Bibel sagt so viel über den Himmel, aber ich glaube, wir lesen oft drüber und oder haben es schon so oft gelesen und ist halt so normal geworden. Aber Gott schreibt so viel über die Ewigkeit in seinem Wort. Und er will uns damit begeistern. Unser ultimatives Zuhause ist der Himmel. Und es ist Realität. Warum reden wir und denken wir nicht mehr über den Himmel? Ist es vielleicht doch die Angst vor dem irdischen Tod? Oder die Angst davor, dass der Himmel nicht alles ist, was er vielleicht verspricht? Oder viele denken, glaube ich, auch, es wird doch irgendwie langweilig oder doch nicht ganz so gut wie hier? Warum denken wir nicht so viel über die Ewigkeit nach? Wobei Gott uns doch eigentlich dafür gemacht hat und nicht für hier. Ich möchte jetzt so ein bisschen eingehen, über was der Himmel eigentlich ist. Weil ich glaube, wir können es uns oft gar nicht richtig vorstellen. Und ich kann euch nichts irgendwie Neues, was in der Bibel steht, heute Morgen sagen. Aber ich hoffe, dass es eure Vorstellung anregt, mehr über den Himmel nachzudenken. Leute, die Nahtoderlebnisse hatten, die kommen zurück und sagen, wir können es nicht in Worte fassen, was sie da für die kurze Zeit, wo sie dort waren, erlebt haben. Und ich glaube, man kann es auch nicht in Worte fassen. Und das will ich auch gar nicht versuchen. Aber ich möchte es einfach so ein bisschen näher an unser Herz bringen, unsere Vorstellung anregen für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Manchmal denkt man so, vielleicht sitzt man dann irgendwie da oben und singt die ganze Zeit, weil Gott sagt, ja, wir sind für den Lobpreis gemacht. Und dann denkt man, ja, aber eine Ewigkeit dort stehen und singen, irgendwann wird es doch irgendwie doch langweilig, oder? Hat es schon mal jemand gedacht außer ich? gut. Oder dass man irgendwie so auf eine Harfe spielt und dann... Also man kann es ja auch gar nicht mit seinem Verstand verstehen, aber ich glaube, oft denken wir, dass es vielleicht langweilig ist im Himmel. Aber die Erde ist eigentlich nur ein ärmlicher Schatten davon, was der Himmel eigentlich bereithält. In der Bibel lesen wir 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Ja, also es sind unbeschreibliche Dinge, wie eben schon gesagt, wir können es gar nicht beschreiben. Aber hier gibt, also es gibt einige Punkte oder einige Dinge, die wir über den Himmel wissen dürfen, weil es in der Bibel steht. Der erste Punkt, da habe ich auch einen PowerPoint-Punkt, genau. Gott lebt und regiert dort. Hier auf der Erde ist ja Machtkämpfe praktisch, aber im Himmel regiert Gott, das ist sein Zuhause, das ist sein Reich, da lebt er und regiert dort. Jesus hat 31 Mal Königreich dazu gesagt von seinem Vater, meines Vaters Königreich, also ist Gottes Reich, nur Gottes Reich da oben und er wird direkt unser und unter uns leben. Ja, also der uns erschaffen hat, der Grund, warum wir hier sind, der lebt dort. Und das ist alleine schon Grund zur Freude, dass wir da mal sein werden. Der das alles hier erschaffen hat, so schön die Natur, im Himmel wird es noch viel schöner sein. Der lebt dort, direkt Mitte unter uns. Er lebt dort und wir werden bei ihm sein. Und Gott ist Liebe. Ja, also wenn Gott dort ist, dann ist dort die Liebe. Und ein anderes Ding, das diese Nahtoderlebnisse Leute erzählen, die wo ein Nahtoderlebnis hatte, und es ist egal, ob die von im Buddhismus waren oder im Islam oder irgendwo anders waren, die kommen zurück und sagen, ich habe diese komplette Liebe, die ich nicht in Worte beschreiben kann, erfahren. Das hat mich erfüllt, das hat mich eingenommen. Ich habe alle Menschen, die Liebe von allen Menschen auf der Erde für mein ganzes Leben kann kein Vergleich dazu sein, was ich dort verspürt habe mit diesem Moment, als ich dort war. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ja, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber Gott ist Liebe. Und wenn keine Sünde mehr da ist und nichts mehr Schlechtes da ist, diese perfekte Liebe, die wird dort sein, mit der werden wir leben, unser ganzes Leben lang, und die wird uns erfüllen, für immer. So groß wird die Liebe sein. Und Gott ist, glaube ich, wirklich nicht langweilig. Der hat ja das alles hier auf der Erde auch erfunden. Der hat uns ja Kreativität gegeben. Er hat uns Ideen zum Sport gegeben. Ich glaube nicht, dass es einfach weg sein wird im Himmel. Er sagt, er macht alles neu. Aber alles neu machen heißt nicht, dass alles irgendwie anders und weg sein wird. Ich glaube, dass es einfach noch viel besser wird. Gott ist nicht langweilig. Gott hat es hier erschaffen. Gott wird dort leben und es wird noch viel mehr Spaß sein als hier. Der zweite Punkt, den ich habe, es wird ein wirklicher Ort sein. Oft denkt man ja auch, vielleicht schweben wir dann nur so rum und haben vielleicht gar keinen Körper mehr und irgendwie so, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Es ist aber kein Zustand von Gedanke oder von einem Sein außerhalb des Körpers. Die Bibel spricht über Straßen, die Bibel spricht über Bäume, Wälder, Wasser, Häuser. Spricht sogar, dass Gott ein Haus für dich vorbereitet hat. Maßgeschneidert wahrscheinlich. Wunderschön. Also es ist aus Materie. Gott hat ja auch die Materie erfunden. Das wird wieder genauso sein, eben nur viel besser. Und es wird gegessen. Jesus sagt, dass er das Festmahl für uns vorbereitet wird. Es wird das beste Essen eures Lebens sein. Da freue ich mich drauf. Weil ich denke oft, oh, werden wir noch essen im Himmel? In der Bibel steht, wir werden alle an einem Tisch zusammensitzen und werden das beste Essen unseres Lebens haben. Jesus selbst wird das Essen für uns vorbereiten. Ja, wir werden da sitzen und es genießen. Und es genießen dürfen auch. Alles ist real dort. Es gibt, Jesus erzählt eine Geschichte in der Bibel, das habe ich jetzt nicht auf PowerPoint, über den Lazarus und den reichen Mann. Und die gehen beide in die Ewigkeit, die nach dem Leben kommt. Es gibt ja zwei Richtungen. Es gibt ja auch noch den Ort der Verdammnis. Und da wird drüber gesprochen, dass er in den Schoß Abrahams gelangt. Bin ich jetzt schon über den... Nee, genau, ja. Und es wird darüber gesprochen, dass sie ihren Finger in kaltes Wasser reinmachen. Und also die spüren das alles noch, die Sinne sind noch da. Sie sehen Abraham, sie fühlen das alles. Es ist alles noch genauso. Wir sind real, wir sind echte Menschen im Himmel. Wir sind nur viel besser. Und auch Jesus, sein Körper selbst, als er auferstanden ist aus dem Grab, war sein alter Körper aber neu gemacht. Die Wunde, die, wo die Nägel durch waren, waren ja noch da, damit, ich denke, als Zeichen dafür, dass andere ihn erkennen. Aber sein Körper war der gleiche, er wurde nur neu gemacht von Gott. Er war wieder in einem menschlichen Körper drin. Der dritte Punkt über den Himmel: Der Himmel wurde für dich und mich erschaffen. Gott hat ihn nicht für sich erschaffen, Gott braucht es, glaube ich, nicht, sondern er hat ihn wirklich maßgeschneidert für uns und nicht für ihn. Als Gott daran gedacht hat, die Erde zu erschaffen, hat er gleichzeitig angefangen, die Ewigkeit, den Himmel zu erschaffen, weil er wusste, wie alles kommt und weil er aber ein Zuhause für seine Familie vorbereiten wollte, in dem alles gut für uns ist. Und als Kinder Gottes sind wir eben geschaffen, dort zu leben und nicht für hier. Das ist nur so eine Zwischenstation für uns. Und da kommen wir noch später drauf, was das ganze Leben hier dann mit der Ewigkeit zu tun hat. Der vierte Punkt: Wir werden auch Menschen treffen, die wir noch kennen. Oft denkt man dann so, kenne ich da noch meine Kinder? Oder sehe ich dann meinen Mann? Oder wie ist das Ganze? Haben wir noch die Freunde, die wir hatten? Das ist ja, da hält man ja so ein bisschen an dazu. Aber wie in der Geschichte von Lazarus eben gesagt, er kommt in den Schoß Abrahams und er erkennt Abraham auch. Wir werden die Leute, die wir hier auf Erde kennen. Ich glaube sogar, dass die Beziehungen, die wir hier auf Erde führen, für die Ewigkeit geschaffen wurden und nicht nur für hier. Wir werden diese Leute wieder erkennen im Himmel. Wir werden ja auch Jesus erkennen im Himmel. Und auch, also nochmal drauf zurückzukommen, auf diese Nahtoderlebnisse. Ich weiß, manche sind da vielleicht skeptisch damit, aber das wurde echt mit Tausenden über Tausenden, wird so eine klare Linie erkannt, dass wenn die so ein Nahtoderlebnis haben, die werden begrüßt von ihren Freunden, Familienmitgliedern, die schon verstorben sind. Und erkennen sie auch. Es gibt auch Kinder, die in den Himmel kurz kommen und ihre Geschwister, die gestorben waren, die sich überhaupt nichts darüber wussten, sehen. Also das ist nicht irgendwie Science Fiction oder so. Es sind die Menschen, die wir kennen, die sind die wir da in der Ewigkeit mit weiterleben und Freude damit haben. Und darauf können wir uns freuen, weil dann alles in Friede und gut ist. Und der fünfte und letzte Punkt, über was der Himmel ist: Es wird kein Leid und Schmerz mehr geben. Und in Offenbarung 21, Vers 4 steht: Er wird ihnen alle Tränen abwischen, es wird kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Ja, alles, was wir jetzt erleben und für gut empfinden, ist ein Tropfen im Meer für das, was kommen wird. Wir werden Freundschaften haben, die eben gut sind, die ohne Verletzung sind. Wir werden Familienmitglieder wiedersehen, mit denen wir vielleicht im Streit verblieben sind. Aber sie werden versöhnt sein. Versucht euch den Ort echt mal vorzustellen. So richtig, für echt. Und so weit kommen wir auch nur, Vorstellung. Das ist, wie weit wir kommen dürfen hier. Aber Gott möchte das, dass wir es uns vorstellen. Weil so oft hat er es drüber geschrieben und er will unsere Vorstellung anregen für diesen unvorstellbaren Ort. Genau, jetzt zu dem Punkt, aber müsst ihr noch nicht weitermachen. Was hat die Ewigkeit mit meinem Leben und hier jetzt zu tun? Weil das ist ja alles schön und gut, wenn wir uns das vorstellen, aber warum sind wir dann hier? Warum leben wir hier und was hat es damit zu tun? Wir haben jetzt schon gesagt, dass der Himmel eben nicht langweilig wird. Und gut zu sterben, damit man gut stirbt, wenn man das so sagen kann, benötigt es eine Leidenschaft für den Himmel. Ich glaube, dann kann man besser sterben als ohne Leidenschaft für den Himmel. Und genau das Gleiche gilt aber auch für unser Leben hier. Um gut zu leben, brauchen wir eine Leidenschaft für den Himmel. Ist beidseitig. Und die Realität davon, von dieser Ewigkeit, sollte eben unser Leben hier und jetzt schon beeinflussen. Und damit verändert sich unser ganzes Wertesystem. Wenn das wirklich unser Leben beeinflusst. Unser ganzes Wertesystem wird komplett verändert sein. Ja, also statt für das Hier und Jetzt, für den Spaß kurz hier und jetzt zu leben, werden wir eher auf die Ewigkeit schauen und sagen, ja, aber später kommt ja noch, was wirklich gut ist. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht gut ist. Ganz egal, was auf der Erde passiert, später werden wir mit Gott auf diesem wunderschönen Ort leben. Und alles erlebe, was wir uns auf der Erde jemals ersehnt haben. Den Urlaub, den wir vielleicht nicht bezahlen können, gerade und so gern hätte. Die Rundreise, um die Kreatur von Gott zu sehen. So ein Ding, was ich gern machen würde, die ganze Welt bereisen, weil das mich begeistert, wie Gott die Welt erschaffen hat, das ist die Schönheit darin zu sehen. Dann denke ich immer, oh Mann, ich will das alles so gern noch sehen, aber das geht halt nicht. Aber das ist egal, weil im Himmel wird es dreifach schöner sein, da werde ich die schönsten Orte der Welt sehen. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, was eigentlich wirklich wichtig ist, wenn mir das bewusst ist. Aber vielleicht haben wir auch kein Geld für einen eigenen Hausbau. Vielleicht wünscht sich jemand, ein eigenes Zuhause zu bauen, ein eigener Garten, einfach eigene vier Wände zu haben. Aber es klappt finanziell vielleicht nicht. Vielleicht ermutigt es euch, es ermutigt mich zu wissen, dass ich später im Himmel ein Haus haben werde. Für das muss ich nichts bezahlen und nicht arbeiten. Egal, was man sich hier auf Erde wünscht und sich vielleicht nicht leisten kann oder vielleicht nicht erleben darf und kann, weil es einfach nicht möglich ist, lasst euch ermutigen, dass das Leben wirklich nur ein Windhauch davon ist, was später kommen wird und Gott sich um uns kümmern wird und schöne Sachen für uns vorbereitet hat. Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Die, wo Jesus nicht kennen, die bauen eben auf das Leben hier auf, weil sie es nicht wissen. Aber wir, unsere Heimat, da wo wir hingehören, ist im Himmel und nicht hier. Also wie soll man jetzt ganz praktisch leben, wenn das unser ewiges Ziel eben der Himmel sein wird? Und mein erster Punkt ist, sei nicht abgelenkt von den Versuchungen hier auf der Erde. In 1. Petrus 2, 21 bis 22 steht: Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Ja, also die Angebote von der Welt, die sind nicht mal gut für uns, auch wenn sie gut für uns erscheinen. Aber gebt ihnen nicht nach, steht hier. Und wir können von vielen Dingen auf der Erde abgelenkt werden. Von guten Dingen und von schlechten Dingen. Ablenkung muss nicht nur schlechte Dinge sein. Kann auch gute Dinge sein, die uns davon ablenken. Wir sollen uns nur darauf fokussieren, was ewige Signifikanz hat, was ewigen Wert hat. Was kann ich hier auf Erde tun oder machen, was ewigen Wert hat? Und damit gehört halt auch dazu, dass wir uns darauf einlassen, dass wir später erst die Erfüllung bekommen oder später erst das Gute bekommen. Dass wir hier auf Erde jetzt vielleicht mal sagen, okay, ich muss das Stück Schokolade jetzt nicht essen, im Himmel gibt es ein besseres. Ist das ein kleines Beispiel, um es zu verstehen? Ja, selbst das ist doch wirklich wahr, oder? Wenn das letzte Stück Schokolade dort liegt, man denkt, oh, ich will das. Aber im Himmel kriege ich dann eine ganze Tafel vielleicht. Jetzt mal, um das einfach verständlich zu machen. Aber alles in der Gesellschaft heutzutage versucht eben das Gegenteil zu tun. Und da kommt es halt eben ins Spiel, dass wir auch kämpfen müssen dafür. Und dagegen stehen müssen. Sagen müssen, nee, es ist in Ordnung. Es muss nicht so sein, nur weil es die Gesellschaft hier auf Erde sagt. Das ist ja nicht unsere Heimat. Es will uns eigentlich zerstören. Sei da echt auch mutig und stark und sagt, nee, es ist in Ordnung, ich muss nicht nach der Gesellschaft funktionieren. Ich bin nicht denn ihr Mensch, ich bin Gottes Mensch. Ich bin nicht für das Erschaffer. Und in unserer heutigen Zeit, wo alles um Selbsterfüllung und das Selbst geht und Achtsamkeit und achte auf dich selbst, ziemlich schwer, da das so noch durchzudringen, dass es eigentlich Quatsch ist. Bleib fokussiert, was vor dir liegt, was vor uns liegt. Immer auf das, was vor uns liegt. Das wird uns helfen, Nein zu sagen zu Dingen, die vielleicht einfach nur Ablenkungen sind in unserem Leben. Zweiter Punkt, lass dich von Problemen nicht entmutigen. 2. Korinther 4, 17 bis 18 steht, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, also so sichtbar bedrängt ist nicht, dass er das jetzt irgendwie sagt, vergiss einfach und stell dich nicht so an, sondern es ist wirklich ein Problem, was uns so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann stören uns die Probleme vielleicht nicht mehr so arg. Also sagt keiner, dass die Probleme dann leicht sind oder irgendwie gut sind, aber vielleicht stören sie uns dann einfach nicht mehr so arg. Weil wir wissen, dass sie nicht für ewig anhalten werden. Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und es sagt der Paulus. Und der Paulus, der hatte wahrscheinlich selbst ein Nahtoderlebnis. Also ist eigentlich die ganze Theologe und die Kommentare schreibt, sage, dass es eben der Paulus war. Es gibt einen Vers in 2. Korinther 12, 2, da lesen wir, ich kenne einen Menschen, er selbst, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Der wurde ja auch fast zu Tode oder war kurzzeitig vielleicht tot, als er gesteinigt wurde, der Paulus. Da haben sie ihn ja schon raus aus der Stadt rausgeschleppt, glaube ich. Und ich denke, dass das vielleicht so war. Und er schreibt über diese unaussprechliche Dinge, die er gesehen hat. Aber das Ding ist, jemand, der schon mal da oben im Himmel war und es so für einen kleinen Moment vielleicht probieren durfte, er schreibt, dass wir uns von den Problemen auf dieser Welt nicht einschüchtern lassen solle, weil viel, viel Größeres auf uns wartet. Also er schreibt es eigentlich aus persönlicher Erfahrung. Und Paulus, der war der den Schiffbruch erlitten hat, der war der, wo im Gefängnis war, war der, ich habe eine Liste, wenn man es jetzt findet. Genau, er schreibt sogar selber in 2. Korinther 11, 24 bis 28, fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stocken geprügelt, einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt, das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Also er sagt es mit den Problemen. Er, der es erlebt hat, er, der das Nahtoderlebnis hatte, er sagt es. Er sagt, dass es verglichen zu der Herrlichkeit ist, die kommen wird, einfach nicht im Wert liegt zu dem, was ihr bekommt. Und er spricht wirklich aus Erfahrung und sagt es nicht einfach mal so locker daher. Und ich glaube, von Leuten, die was erlebt haben, kann man es eher mal abnehmen als von Leuten, die... Ich kenne das ja auch, wenn Leute keine Kinder haben und mir dann zum Beispiel ganz viele tolle Tipps geben. Ist das nicht so wertvoll, wie wenn eine Mama kommt, die auch schon drei Kinder hat und mir sagt, wie es bei ihnen gelaufen ist. Und der Paulus macht genau das. Der Paulus hat es durch. Der hat viel durch. Und hat nicht aufgegeben. Und er sagt, guckt nach vorne, guckt auf das, was kommt. Und es gibt schlimme Dinge, Holocaust, Vergewaltigungen, Mord an Kindern, verhungerte Menschen, hungrige Menschen. Es gibt Dinge, die wir einfach nicht begreifen können. Und das, was eben die andere Seite von der Waage füllt, überlegt euch mal das Leid von der ganzen Geschichte, schon allein was Hitler gemacht hat. Und trotzdem die Herrlichkeit Gottes auf der Waage nimmt das alles weg auf einmal. Das ist das, was uns erwartet im Himmel. Das, glaube ich, kann man sich einfach nicht vorstellen. Und es ist ja auch kein Wunder, dass Satan, der ja eigentlich nur lügt, versucht uns den Himmel so ein bisschen aus unserer Vorstellung wegzunehmen und das Ganze so irgendwie runterzuspielen, zu sagen, hey, vielleicht ist er gar nicht so gut. Vielleicht schwebt ihr nur auf Wolke rum. Weil es dann wirklich so kommt, dass wir denken, dass unsere Glücklichkeit in dem jetzigen Leben zu finden sein sollte. Dann glauben wir, hey, ich lebe doch nur einmal. Ich muss das jetzt machen. Man lebt nur einmal, oder? Und es geht wirklich nicht darum, dass das jetzige Leid zu klein ist. Es geht wirklich darum, dass die Herrlichkeit zu groß ist, die kommt. Unser Leid mag vielleicht so groß sein wie der Mount Everest. Und manche Leute leiden viel in ihrem Leben. Aber verglichen auf einer Größenskala ist es dann vielleicht wie, wenn welcher Planet ist so groß? Ich weiß es nicht auswendig. Der Jupiter ist ein Riesenplanet, der neben steht. Und es gibt uns doch echt eine neue Perspektive drüber dann. Und wenn Gott sagt, dass das ganze Leid der Geschichte eben so sein Wert, den Preis wert war, wer sind wir, dass wir dann sagen, es stimmt nicht? Und Jesus hat alles Leid auf sich genommen. Und er hat eigentlich das Recht, dass wir einfach vertrauen darauf, dass das wirklich gut ist, was kommen wird. Und was er sagt, wenn sein Wort sagt, diese Leide sind nichts verglichen damit. Und das ist Realität. Dritter Punkt. Richte deine Energie auf das, was bleiben wird. Kolosser 3, Vers 2 steht, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Und Vers 5, das habe ich aber nicht, sagt da noch, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnen ist. Ja, also es geht darum, die Ziele und Zwecke, für die Gott dich einzeln erschaffen hat. Gott hat einen Plan und ein Ziel für dein Leben, ob du es siehst oder nicht, ob es dir schwerfällt, es zu glauben oder nicht. Gott hat ein Ziel und Zweck für dich und darum geht es, den zu erfüllen. Finde heraus, was Gott für dich vorhat. Kommt auf uns zu, wenn es euch schwerfällt, es zu entdecken und zu sehen, weil Gott hat uns für einen Zweck auf dieser Erde gemacht. Lebe dein Leben in Anbetung Gott gegenüber. Und das ist nicht nur sonntagmorgens beim Singen, sondern ein Lebensstil der Anbetung. Baue Beziehungen mit Menschen von Gott auf. Investiere deine Zeit da rein. Helf Leute oder selber auch, werde mehr wie Jesus durch Jüngerschaft vielleicht. Bedeutet auch Zeit zu investieren, mehr wie Jesus zu werden. Erzähl Menschen von Jesus. Weil die Aktivitäten und bestimmt noch mehr, das waren jetzt nur Beispiele, die zählen in der Ewigkeit und die haben Wert in der Ewigkeit. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du erfüllst das ganze Gesetz. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst und du erfüllst das ganze Gesetz. Sein Nächste zu lieben, ich glaube nach all dem, was wir gehört haben, dass das Materielle, das Kurzfreudige nicht zählt. Wie viel mehr zählt dann vielleicht die Liebe, die wir zueinander haben und vielleicht andere Menschen zeigen und die Beziehungen, die wir gelebt haben. Das hat Ewigkeitswert. Das wird in der Ewigkeit zählen, wie wir mit Menschen umgegangen sind, wie wir vielleicht miteinander umgehen, wie wir Menschen lieben. Da können wir uns investieren, es lohnt sich. Es lohnt sich viel mehr als finanzielle Investitionen, die wir machen oder andere zeitliche Investitionen, die wir machen. Du wurdest für die Ewigkeit erschaffen. Und wenn Jesus eben dein Herr über dein Leben ist, so eine Voraussetzung, dann wirst du die Ewigkeit dort mit ihm verbringen. Und lass mal die Wahrheit wirklich kurz dich erfüllen. Werde dort die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und dann lasse aber auch dein Leben verändern, hier und jetzt. Weil wie wir jetzt leben, wird unsere Ewigkeit beeinflussen. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann entscheidet es die Ewigkeit, das Ewigkeitsziel, wo wir hingehen. Wenn wir nicht mit Jesus leben, Leute, die nicht mit Jesus leben, enden in der Hölle, in der ewigen Verdammnis, aber trotzdem eine Ewigkeit. Wenn wir sagen, Jesus, ja, ich will mit dir leben, entscheidet es, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Und dann entscheidet, wie wir unser Leben leben, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Spricht hier eben von, dass wir belohnt werden im Himmel für das, was wir hier auf Erde tun. Und also das darf man sich gleich nicht falsch vorstellen. Ich glaube, jeder wird glücklich im Himmel leben, aber es wird eben, ich weiß nicht, wie Gott es macht, es wird eben Belohnung gegeben im Himmel für das, was wir hier auf Erde tun. 1. Korinther 3, 11, Vers 15 steht, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit unterschiedlichen Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Es lohnt sich, sein Leben für die Ewigkeit zu investieren. Da gibt es ein Lied, ich verschwende mein ganzes Leben für dich, Herr, heißt das Lied. Also verschwende ich damit nur weltlich gemeint für die Person, wo das Lied. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sein Leben dafür zu verschwenden, weil weltlich gesehen die Menschen denken, ey, was macht er mit seinem Leben? Der könnte so viele tolle Sachen haben und es verschwende das für Gott. Aber der, wo das Lied schreibt, der sagt, Gott, ich will mein Leben für dich verschwenden. Weil hier steht, man kann entweder mit Gold bauen oder mit Holz bauen. Und es kostet Geld, unser Geld, was eigentlich auch Gott gehört, unsere Zeit, unsere Fokussierung, auf was wir uns fokussieren, das kostet vielleicht auch einfach, dass wir auf Dinge verzichten. Aber das bedeutet später, wir haben ihn auf Gold gebaut. Oder wir sagen also, hey, ich guck mal, was ich machen kann. Wir kommen trotzdem in den Himmel und wir werden trotzdem glücklich sein, aber mich reizt dieser Lohn, den es da gibt. Weil ich weiß, dass bei Gott nur gute Lohne geben kann. Und deswegen lohnt es sich, auf Gold zu bauen und sein Leben zu geben. Und es ist nicht einfach, mit Gold zu bauen. Das kostet viel Geld. Kostet, dass man sucht. Ich glaube, das ist schwierig, Gold zu finden. Kostet, dass man wirklich Zeit investiert und da buddelt und das Gold raussiebt. Oder wie auch immer man das gewinnt. Aber es ist aufwendig. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und ich will hier keinem irgendwie Angst machen oder irgendwie negativ reden über den Lohn, den man vielleicht nicht kriegt. Sondern ich will, dass wir ermutigt sind und dafür kämpfe, dass wir einen tollen Lohn im Himmel kriegen, weil es sich eben lohnen wird. Alles, was wir jetzt tun, hat einen Wert in der Ewigkeit. Und das Leben ist wirklich ein Windhauch. Das steht auch in der Bibel, dass das Leben einfach nur ein Windhauch ist. Ich weiß noch, gestern war ich 18, jetzt bin ich aber mal 28. Ich dachte so, oh krass, gell? Und ich bin noch jung. Ich denke, dass die ältere Generation das aussagen kann. Ich war doch gerade erst frische Mama und jetzt bin ich schon so alt geworden. Es ging so schnell. Höre ich immer wieder. Ist die Wahrheit. Das Leben ist ein Windhauch. Und das Ding ist, während wir jetzt noch Kraft haben und Energie und uns einsetzen können für Gott, lasst uns es machen. Lasst uns diese Kraft nutzen für Gott, für sein Reich. Das bedeutet vielleicht, dass wir die Videospiele vielleicht mal rausschmeißen müssen aus unserem Zimmer oder den Laptop oder den Fernseher. Was auch immer unsere Zeit nutzlos konsumiert. Nutzlos in dem Sinne von, man könnte die Zeit ja eigentlich für was anderes investieren. Und ihr dürft auch gerne auf uns zukommen, wenn ihr mehr Zeit in die Gemeinde investieren wollt. Gibt es immer Raum für alle. Gott hat für alle einen Platz in seiner Gemeinde. Du wurdest erschaffen, um ewig zu sein. Das Herz wird irgendwann aufhören zu schlagen, aber dein Leben wird ganz sicher da nicht zu Ende sein. Und dein Körper auch nicht. Da fängt es erst richtig an. Und hier ist eine einfache Wahrheit, über die wir vielleicht nicht genug nachdenken. Gott hat nicht nur ein perfektes Zukunft für sein Volk vorbereitet. Er hat sie lebhaft beschrieben in der Bibel. Und warum? Weil er eben nicht zufrieden ist mit diesem ärmlichen und zerbrechlichen Leben, mit den schwächlichen Visionen, die es hier auf der Welt gibt. Gott will, dass wir als seine Nachfolger uns auf diese neue Kreation, nach der neuen Kreation sehnen. Er will, dass wir unruhig sind, vielleicht auf Zehenspitze darauf warten. Kennt ihr Kinder, die Weihnachten kaum aushalten, von der Gemeinde heimzugehen, sich so auf Weihnachtsgeschenke freuen? Gehen wir jetzt heim, nach dem Essen gibt es Geschenke. Gott will das für uns. Gott will, dass wir uns auf die Ewigkeit genauso freuen. Will, dass wir ungeduldig darauf sind und unglaublich produktiv im Hier und Jetzt dafür sind. Und deshalb hat er uns gesagt, wie gut es sein wird. Das ist der Grund, warum Gott uns gesagt hat, wie gut es im Himmel sein wird. Hoff nicht nur, dass du in den Himmel kommst. Freu dich drauf, leb dafür, investier dich dafür. 2. Petrus 3, 11 bis 13. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Menschen können sich den Himmel nicht richtig vorstellen und deshalb leben sie oft nicht dafür. Aber lasst uns den Himmel vorstellen und dafür leben. Es gibt ja auch so diese Bucketlist. Ich weiß nicht, ob das den Begriff jeder kennt, Bucketlist. Ich habe kein gutes deutsches Wort dafür gefunden. Es gibt Leute, die machen so eine Liste. Das wollen sie noch erleben, bevor sie sterben. Das nennt man Bucketlist. Genau, und das ist so eine ehrliche Ansicht von der Erlösung, ja? Und selbst wir als Christen, habe ich vorhin schon mal erwähnt, denke oft so, wenn ich jetzt nicht meine Träume erfülle, wann dann? Und man lebt nur einmal. Aber hey, nee, wir leben nicht nur einmal, wir leben zweimal. Mit Jesus leben wir zweimal. Man braucht gar nicht erst sagen, man lebt nur einmal. Stimmt nicht. Man lebt zweimal, das ist Realität. Und dann wird alles für ewig sein. Alles ewig lebt. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt wirklich noch. Auch wenn wir jetzt nicht auf der Spitze vom Berg leben, im jetzigen Leben, das Beste kommt noch. Für jeden. Und verpasste Gelegenheiten werden mit Billionen von neuen und schöneren Gelegenheiten ersetzt. Manchmal segnet uns auch Gott hier auf Erde schon mit solchen Gelegenheiten. Aber das Beste kommt wirklich erst im Himmel. Ja, lasst uns nicht warten, bis wir sterben, dass wir das alles so toll finden und uns das vorstellen. Lasst uns jetzt schon mit der Perspektive für die Ewigkeit leben. Es verändert unser Denken und es verändert auch, wie wir den Menschen um uns herum sehen. Ich glaube, das ist Jesus auch ganz wichtig hier, dass wir wirklich die Menschen um uns herum, das ist das, was das Einzige, was, glaube ich, zählt für Jesus dann. Liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beeinflusst, was wir mit unserem Geld tun. Es beeinflusst, was wir mit unserer Zeit tun. Und die beide, das Geld und die Zeit, die wir hier auf Erde kriegen, das gehört letztendlich Gott. Das hat Gott uns gegeben. Und wir werden komplett gesund sein, einen besseren Körper haben, Freundschaften führen, die erfüllt sind. Wir werden besser lieben können, neu entdecken dürfen. Wieder Spiele vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Wir werden Freude haben im Himmel. Mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Das gibt es hier auf der Erde einfach nicht. Es gibt nichts, was dem Himmel nahe kommt hier auf Erde. Und deswegen lohnt es sich so sehr, dafür zu leben. Und ich hoffe, dass es uns ermutigt heute Morgen. Und dass es unser Leben auf Dauer verändert. Dass die Ewigkeit kommt und sie real ist. Und es so viel besser ist als alles, was hier auf der Erde ist. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du heute Morgen vielleicht hier bist und Jesus noch nicht kennst und dann denkst, ja, Himmel für Christen, alles gut. Es gibt einen Vers, ich habe den aber nicht aufgeschrieben. In 1. Johannes 5 steht, Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. John kann kommen übrigens. Wer mit seinem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Also die einzige Bedingung, die es für das Leben gibt und die ist nicht schwer, ist Jesus. Und Jesus sagt nicht, wir müssen irgendwas dafür tun, sondern wir müssen nur an ihn glauben und ihn in unser Herz aufnehmen. Und wenn du heute Morgen hier bist und es diese Beziehung noch nicht hast und sie dir vielleicht wünscht, dann komm doch wirklich nachher auf uns zu. Wir beten gern mit dir. Ich möchte dir gern die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen und dein Leben, deine Lebensewigkeit, deine Lebensrichtung 100% zu ändern. In der Ewigkeit mit Gott zu leben. Weil das ist, um das es wirklich geht hier auf Erde. Dass wir für die Ewigkeit mit Gott leben. Und wenn wir jetzt noch ein Lied singen,